Provinz Parwan, Afghanistan, 8. August 2008. Staub. Staub und Sand und Felsen. Vom einen Ende des Horizonts bis zum anderen. Aus der offenen Schiebetür an der Seite des Helikopters, eines UH-60 Black Hawk, betrachtete Bordschütze Lawrence Law Carter die unwirtliche, öde Landschaft des östlichen Afghanistans, über die er mit etwa 120 Knoten in der Stunde hinwegglitt. Wohin er auch blickte, sah er vertrocknete Felder, vom Wind geschliffene und geformte Felsbrocken, endlose Flächen staubiger Erde und gewundene, verschlungene Täler, die nirgendwo hinführten. All das erstreckte sich unter ihm und verlor sich in einem dunstigen, gelbgrauen Horizont, der alle Einzelheiten verhüllte und es unmöglich machte, Entfernungen abzuschätzen. Das ganze Land sah aus, wie seiner Vorstellung nach die Dust Bowl in den 30er Jahren im Mittleren Westen gewirkt haben musste. Alles Leben war verdorrt. Jede Farbe schien ausgebrannt, weggeschmürgelt vom gnadenlosen Wind und dem allgegenwärtigen Staub. Was für ein höllischer Platz, um Krieg zu führen. Er schwenkte die sechsläufige M134 Minikanone, die an der Tür des Helikopters montiert war, langsam von links nach rechts. Er erwartete nicht wirklich, etwas zu sehen, aber er hatte das Gefühl, etwas gegen die Langeweile tun zu müssen. Da sie in etwa 2000 Fuß Höhe flogen, waren sie ohnehin zu hoch, um erkennen zu können, was genau sich auf dem Boden tat.
»Hab gehört, dass sie uns morgen Nacht auch rausschicken wollen«, meldete sich eine dünne, nasale Südstaatenstimme.
Carter konnte fast das zu dieser Stimme gehörende spöttische Lächeln vor sich sehen. Es gehörte Eric Myers, einem hageren, rothaarigen Texaner aus San Antonio, der seinen Heimatstaat kein einziges Mal verlassen hatte, bis er zur Armee gegangen war.
»Nachtpatrouille am Rand der Green Zone. Der Captain hat sich uns dafür gezielt herausgepickt.«
»Wirklich? Wem hast du denn für diese Information einen blasen müssen, Myers?«
Die Stimme des Fragenden klang tief und rau. Sie gehörte Dino Hernandez, einem drahtigen Latino aus Fresno, Kalifornien. Er war zur Armee gegangen, weil seine beiden älteren Brüder das auch getan hatten.
»Das ist bei Gott die ganze Wahrheit, ich schwöre«,
beteuerte Myers, als würde das irgendetwas bedeuten. Die Hälfte von dem, was er redete, war völliger Blödsinn.
»Hab gehört, wie eines dieser Etappenschweine, so ein Taktikgenie, darüber geredet hat. Wir stehen auf der schwarzen Liste des Hauptquartiers, Bruder. Merk dir meine Worte.«
Als Etappenschwein bezeichnete man wenig schmeichelhaft die Offiziere und Soldaten, die zwar für die Planung von Operationen an der Front, aber nicht für deren Durchführung verantwortlich waren.
»Du meinst wohl, du stehst auf der schwarzen Liste«, erwiderte Carter und riss seinen Blick von dem staubigen Gelände los, um mit Myers zu reden. »Und zwar ganz oben, seit diesem Scheiß mit der 203.«
Während eines Feuergefechts mit aufständischen Taliban vor etlichen Monaten hatte Myers auf einem Flachdach gekauert und in einem Anfall von Heldenwahn mit seinem M203-Granatwerfer eines der schwer fassbaren Ziele anvisiert und gefeuert. Die Granate war in die steinerne Umrandung unmittelbar vor ihm eingeschlagen. Zum Glück wurden diese Granaten erst scharf, wenn sie etwa 20 Meter weit geflogen waren.
»Ich glaube, diese Granaten sind wirklich idiotensicher«, meinte Hernandez und lachte, als er sich an Myers panischen Sprung vom Dach erinnerte. Dessen Tollkühnheit hatte sich damals schlagartig in Luft aufgelöst.
Carter musste ebenfalls lachen, und nach einigen Sekunden störrischen Schweigens fiel selbst Myers ein. Ein Mann jedoch lachte nicht, und zwar der vierte Passagier in der Mannschaftskabine. Er war ein ziemlich finsterer Kunde und saß auf der Bank Achtern an der Backbordseite, direkt hinter Carter. Der junge Bordschütze blickte unwillkürlich zu ihm. Er schätzte den Mann auf mindestens 50. Er hatte ein gebräuntes, zerfurchtes Gesicht, das durch den graumelierten Bart noch älter wirkte. Es war offensichtlich, dass er sich schon länger hier im Land aufhielt. Mit seinen dunklen Augen starrte er nachdenklich durch das schmutzige Fenster auf die Dust Bowl unter ihnen. Der Mann strahlte eine Anspannung aus, eine Nervosität, die Carter beunruhigte. dass er seit ihrem Start von der vorgeschobenen Operationsbasis Salerno vor 30 Minuten kein einziges Wort mit den Leuten im Helikopter gewechselt hatte, verstärkte Carters Unbehagen noch. Er war in letzter Sekunde an Bord gekommen. Ein Passagier, ein Fremder und ein nicht sonderlich willkommener Gast. Er war kein Militär, so viel war offenkundig. An seiner Schutzweste befand sich kein Namensschild und nirgendwo an seiner Kleidung befand sich ein Rangabzeichen oder ein Abzeichen seiner Einheit. Genau genommen hatte er nichts an sich, das ihn hätte identifizieren können. Keiner von ihnen sprach es aus, aber sie dachten alle das Gleiche. Der Kerl war ein Spion, entweder von der CIA oder von der NSA oder irgendeiner anderen geheimen Truppe, weit oberhalb ihrer Gehaltsklasse. Er gehörte zu einer anderen Welt, von der weder Carter noch seine Kameraden etwas wissen wollten. Aber was hatte er in ihrem Hubschrauber verloren? Carter hatte keine Ahnung, dass ein Feldstecher auf den Helikopter gerichtet war, der sich schwerfällig durch den staubigen Himmel fräste. Die heißen Abgase flimmerten vor den Auspuffstutzen. Das Wummern der Rotoren war in 2 Meilen Entfernung nur schwach zu hören, wurde jedoch lauter, als der Hubschrauber näher kam. Die Hände, die den Feldstecher hielten, waren groß und stark, und die Finger, 8 Finger, waren dick und kräftig. Jahrelange körperliche Arbeit hatten sie gestählt und schwielig gemacht. Die beiden letzten Finger der linken Hand fehlten. Sie endeten in krummen Stümpfen unmittelbar vor dem ersten Knöchel. Der Feldstecher wurde gesenkt und dahinter kam ein schmales, abgeziertes Gesicht zum Vorschein. Es war von zahlreichen Falten durchzogen, Spuren eines Lebens voller Entbehrungen und Kämpfe. Dem Mann war anzusehen, dass sein Leben weder langweilig noch leicht gewesen war. Mit dunklen, von tiefen Falten gesäumten Augen beobachtete er, wie sich sein Ziel rasch näherte. Der scharfe Verstand hinter diesen Augen stellte sich die Abfolge der Ereignisse vor, die sich gleich abspielen würden. Die Männer in dem Helikopter waren zuversichtlich und selbstgefällig, hatten keine Ahnung, was ihnen bevorstand. Sie wähnten sich sicher, geschützt durch Höhe, Panzerung und Technologie. Aber sie irrten. Myers wollte gerade eine weitere Geschichte zum Besten geben, als ein schrilles Warnsignal aus dem Cockpit ertönte. Die Computer des Hubschraubers warnten die Besatzung, dass jemand sie anpeilte. Carter spannte sich an und sein Herzschlag beschleunigte sich, als sein Körper sich auf eine Gefahr vorbereitete, die er nicht verstand. Er fühlte sich wie eine Gazelle in den Steppen Afrikas, die gerade einen Löwen gesehen hatte, der sich in dem langen Gras an sie heranpirschte. Der Tod war nahe. »Bitte, lass es einen falschen Alarm sein«, flehte er unwillkürlich. Eine Fehlfunktion der Instrumente, ein Bild von einer Radareinheit in der Nähe oder vielleicht von irgendeinem Arschloch am Boden, das mit einer Radarpistole maß, wie schnell Militärhubschrauber tatsächlich flogen.